Hallo und herzlich willkommen bei Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Deinem Podcast, in dem es um Stimme, sichere Wirkung und die Frage geht, warum wir manchmal genau dann verstummen, wenn wir am meisten zu sagen haben. Ich bin Daniela und heute wird diese Episode etwas ganz anders als sonst. Heute rede ich nicht über mein Expertenwissen, ich teile nicht mit dir meine Erfahrungen, meine Tipps rund um die Themen Atem, Stimme, inneres Team, Aussprache, Körperarbeit. Heute rede ich über Geschichte. Und da bin ich überhaupt gar keine Expertin. Das Thema, das Schulfach Geschichte war schon für mich emotional oft schwierig. Also ich habe da keine guten Erfahrungen gemacht. Insofern, ich bin keine Historikerin. Wenn du dich historisch super auskennst, dann darfst du gerne kommentieren, mich vielleicht nicht zerreißen. Ich habe auf zwei Fragen Antworten gesucht und deswegen steige ich ein bisschen in die Geschichte ein. Ich mache das aus Neugier, weil ich die Antworten finden wollte und ich teile es mit dir, weil ich denke, dass es die Perspektive auf dich und deine Aufgeregtheit beim Sprechen verändern kann. Und deswegen mach es dir bequem und hör weiter zu. Folgende zwei Fragen haben mich schon lange beschäftigt. Die eine Frage ist, wieso lerne ich so viel kompetente Frauen kennen, die fachlich unglaublich gut sind und die gleichzeitig so eine Angst haben, sich zu zeigen, öffentlich zu sprechen, die Angst haben zu versagen, nach einer Rede sich selbst kleinreden. Warum treffe ich viel mehr Frauen als Männer? Die andere Frage, die mich lange schon beschäftigt ist, ich habe drei erwachsene Kinder und diese wurden irgendwann schon in der Grundschule angehalten, mal was zu präsentieren, irgendwelche Posterpräsentationen oder auch andere Präsentationen und auch während ihrer gesamten Schullaufbahn immer wieder. Es wurde ihnen aber nie beigebracht, wie. Immer nur mach, aber keiner hat ihnen erklärt, wie. Warum wird das nicht mehr gelehrt in unseren Schulen? Diesen zwei Fragen bin ich nun also nachgegangen und ich möchte dir von zwei Schichten quasi erzählen. Das eine ist, ich nenne es mal Frauen und das Recht zu sprechen, ist die eine Schicht und die andere Schicht ist Deutschland und die verlorene Stimme, so nenne ich es mal. Klingt sehr theatralisch, aber tatsächlich finde ich es schon auch beeindruckend oder beschäftigt es mich auch wirklich. Ich fange mal mit der ersten Schicht an, Frauen und das Recht zu sprechen. Ich bin da auf so ein paar Zahlen gestoßen, die mich schon auch wirklich getroffen haben. Ich war überrascht, oder bin es immer noch, wie nah das alles so ist. Es ist noch gar nicht lange her. Ich bin auf ein Gesetz gestoßen im Jahr 1848. Dieses Gesetz verbot buchstäblich schwarz auf weiß, dass Frauen, Personen, Schülern und Lehrlingen an politischen Versammlungen teilnehmen dürfen. Frauenpersonen, Schülern und Lehrlingen wurde die Teilnahme an politischen Versammlungen untersagt. Das war 1848. Und erst 60 Jahre später, 1908, durften Frauen in Deutschland Mitglied in politischen Parteien werden. Das war 60 Jahre danach, 1908. Und 1919, das weiß wahrscheinlich die ein oder andere von euch oder der ein oder andere, ich habe es recherchiert. 1919 hielt die erste Frau namens Marie Juchatz eine Rede im Deutschen Reichstag. Die erste Frau, die je im deutschen Parlament spricht, sie beginnt ihre Rede mit den Worten, meine Herren und Damen, so rum, Entschuldigung, will ich ordentlich zitieren. Also, sie beginnt ihre Rede mit meine Herren und Damen. Und was ist passiert? Das Parlament hat gelacht. Ordentliches Gelächter. Und was ich weiter recherchiert habe, war insgesamt alles sehr unruhig während ihrer Rede. Aber sie bleibt unbeeindruckt, setzt ihre Rede fort und sagt, was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Das war 1919. Das ist nicht mal, das ist vor nicht mal 110 Jahren gewesen. Das sind ein oder zwei Generationen zurück. Unsere Urgroßmütter haben das erlebt. Also meine Urgroßmutter auf jeden Fall. Frauen, die zu laut wurden, zu klar ihre Meinung sagten, denen Raum einnahmen, wurden als hysterisch bezeichnet, als schwierig, als unweiblich. Und das ist nicht die Geschichte, die irgendwie im Mittelalter war, sondern es ist die Geschichte unserer entweder Mütter oder Großmütter oder Urgroßmütter. Und ich bin ja Praktikerin, wie gesagt, keine Historikerin, aber die Zahlen haben mich schon beeindruckt, weil ich jeden Tag mit Frauen arbeite und immer wieder erlebe, sie wollen gern sprechen, sie können was, sie wollen sich zeigen und irgendwas stoppt sie. Und ich bin der Überzeugung, dass das kein Zufall ist. Die zweite Schicht, von der ich heute sprechen will, und das kostet mich tatsächlich ein Stück weit Mut, ist Deutschland und die verlorene Stimme. Also nicht nur Frauen tragen Geschichte natürlich, sondern wir alle, auch die Männer. Und wir als Deutsche tragen einiges an Geschichte, was Rhetorik angeht. Ich habe recherchiert, warum Rhetorik in Deutschland so wenig gelehrt wird, warum freies, überzeugendes Sprechen bei uns so selten vorkommt und warum wir als Nation eher zur Sachlichkeit neigen als zur Redekunst. Und da bin ich auf einen Zusammenhang gestoßen, den ich schon lange so vermutet habe, aber ihn jetzt eben nochmal bestätigt weiß und gerne mit dir teile. Nach 1945 geschah etwas in Deutschland. Die Rhetorik, die Kunst des öffentlichen Sprechens, verschwand nach und nach aus Schulen, Universitäten. Nicht per Gesetz, aber kulturell, still über Generationen. Warum? Weil Hitler gut gesprochen hatte. Das klingt direkt, aber ich sage das so, weil ich es so gefunden habe, in einem Text, der mich beschäftigt hat. Die NS-Propaganda hatte gezeigt, wozu eine mitreißende Rede fähig ist, und die Nachkriegsgeneration zog daraus eine stille Schlussfolgerung. Wer überzeugend spricht, ist verdächtig. Wer gut redet, könnte manipulieren. Lieber sachlich bleiben, lieber klein bleiben. Ich bin auch auf eine Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog gestoßen, aus dem Jahr 1997, da hat er die Rede an der Universität Tübingen gehalten. Und ein Zitat, jetzt muss ich einmal, damit ich es richtig zitiere, das Blatt hervorholen. Das zeigt ganz deutlich nochmal, was ich eben gesagt habe. Ne? Wer überzeugt spricht, ist verdächtig. Wer gut redet, könnte manipulieren und so weiter. Also Roman Herzog in seiner Rede. Es ist richtig, dass sich eine Ethik der Beredsamkeit immer mit diesem eklatantesten Missbrauch der Redekunst auseinandersetzen muss. Und er sprach weiter in seiner Rede offen über das, was er das spezifisch deutsche Misstrauen gegen Rhetorik nannte. Ein Misstrauen, das ich aus der Erfahrung der NS-Propaganda bis heute erhalten habe. Und ich denke, das hat schon was mit uns Menschen gemacht oder macht es immer noch. Und es lässt Generationen von Menschen aufwachsen, ohne das Handwerk des Sprechens zu lernen, in dem stillen Glauben, dass wer gut spricht, etwas verbirgt. Oder auch ohne den Glauben, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr gelehrt. Und Frauen tragen eben diese beiden Schichten. Einmal die Schicht der Frauen, die nicht sprechen durften, und die Schicht einer Gesellschaft, die das Sprechen verlernt hat. Und ich sage das, weil es für mich erklärt, warum viele Menschen heute ein bisschen kleiner sprechen, als sie sehr wahrscheinlich könnten. Und warum es Frauen dann doch noch ein Stück weit schwerer haben, denn sie tragen beides. Ne? Die Schicht der Frauen, die jahrhundertelang nicht sprechen durften, und die Schicht einer Gesellschaft, die das Sprechen verlernt hat. Jetzt habe ich noch so eine dritte Dimension gefunden. Es gibt so ein Forschungsfeld, das nennt sich Epigenetik. Und die Epigenetik beschäftigt sich damit, wie Erfahrungen, besonders traumatische, nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Nachkommen beeinflussen können. Ich habe da schon häufig von gehört, in ganz anderen Zusammenhängen, aber ich habe es nun auch in diesem gefunden. Und Studien zeigen bei der Epigenetik, dass extreme Stresserfahrungen epigenetische Spuren hinterlassen. Und diese Spuren können bis in die dritte Generation nachweisbar sein. Und das, was bedeutet das jetzt für uns? Es bedeutet, die Frauen, die vor uns kamen, haben möglicherweise nicht nur ihre Lebensweise weitergegeben, sondern auch ihre Stressreaktion, ihre Alarmbereitschaft, ihr Nervensystem. Und was war ihr Stressor? Zu sprechen, gehört zu werden, sichtbar zu sein. Und ich sage das jetzt nicht, um dich von der Verantwortung zu entlasten, daran zu arbeiten. Ach, dann kann ich ja nichts dafür. Meiner Mama, meiner Oma, meiner Uroma ging es auch so. Dann bleibe ich so, wie ich bin. Nee, ich sage es, damit es aufhört und damit du dir aufhörst, auch Vorwürfe zu machen, dass du das nicht hinbekommst. Ne? Dein Nervensystem hat gute Gründe für seine Reaktion. Es schützt dich. Und dieser alte Reflex, der dich schützt, der ist veränderbar. Das heißt, du trägst Geschichte in dir. Und Geschichte kann man verstehen und heilen. Ich hoffe, dass diese Episode dir etwas gegeben hat. Vielleicht einen neuen Blick auf dich selbst, vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl. Vielleicht einfach das Gefühl, ich bin nicht allein damit. Und jetzt kommt meine ganz persönliche Bitte. Ich arbeite gerade an einem neuen Programm rund um das Thema Stimme, Redeangst und was Menschen wirklich zum Schweigen bringt. Körper, Psyche und Stimme, alles zusammen. Und bevor ich das Programm fertigstelle, möchte ich zuhören, wirklich zuhören. Ich suche deshalb 5 Frauen für ein kurzes Gespräch, 15 bis 20 Minuten via Zoom. Das ist kein Verkauf, keine Agenda, wirklich ein echtes Gespräch. Du erzählst und ich höre zu. Ich möchte verstehen, was bewegt dich, was hält dich zurück, was hast du vielleicht auch schon versucht. Und deine Perspektive, deine Antworten helfen mir, etwas zu entwickeln, was wiederum entweder dir oder auch anderen wirklich hilft. Und vielleicht ist das Gespräch selbst auch schon ein erster kleiner Schritt für dich in eine gute Richtung mit deinem Sprechen. Also, wenn du dazu Lust hast, schreib mir eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter Redensart. Ich mache auch den Link in die Shownotes. Oder du schickst mir eine E-Mail an kontakt@daniela-grimm.de. Auch das findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher und ich freue mich auf einen offenen Dialog. Dankeschön. Tschüss.